Ich wünsche euch, bin ich an? Ich wünsche euch auch allen einen schönen Pfingstsonntag morgen. Wenn ihr meine Predigten kennt, dann wisst ihr, ich beziehe mich gerne auf Filme zur Einleitung oder auf Schauspieler. Und dreimal dürft ihr raten, das ist auch heute wieder der Fall. Ich habe euch wieder ein Bild mitgebracht von einer Persönlichkeit. Ich wollte mal fragen, kennt jemand diesen Schauspieler? Weiß jemand den Namen? Also mir war er nicht so wirklich bekannt. Also der Schauspieler heißt Ian McAllen. Der Name ist nicht so bekannt, aber ich möchte euch fragen, was glaubt ihr, was ist denn die bekannteste Rolle, die dieser Mann je gespielt hat? Das wird nicht jeder wissen, aber so ein paar werden es wissen. Spätestens die Jugend weiß es, die muss jetzt ruhig sein. Was höre ich da? Gandalf, genau. Gandalf ist diese Persönlichkeit. Aus welchem Film stammt diese Person? Aus Herr der Ringe, genau. Worum geht es in Herr der Ringe? Also im Herr der Ringe ist eine dreiteilige Saga, die ist sehr lang und da kann man unglaublich viel drüber erzählen. Man kann es aber ganz grob zusammenfassen, eigentlich geht es um den Kampf zwischen Gut und Böse. Ganz einfach. Und Gandalf ist eine dieser Persönlichkeiten, ist eine der mächtigsten Charaktere, die auf der guten Seite kämpft. Eine der mächtigsten Charaktere. Und es gibt aber eine Szene in dem Film, im zweiten Teil, die mich schon immer so ein bisschen verwundert hat. Und es hat mit diesem Bild hier zu tun. Ich hoffe, man kann es erkennen. Weiß jemand, was das hier darstellen soll? Das ist eine Festung. Es ist eine Burg. Jugend, wie heißt diese Burg? Helmsklamm heißt diese Burg. Nun, worum geht es im Helmsklamm? Die Menschheit steht in dieser Situation eigentlich ganz kurz davor, ausgelöscht zu werden. Und die Menschen tun was? Sie verschanzen sich in dieser Burg, weil sie da Sicherheit und Zuflucht suchen. Aber sie wissen genau, da kommt der Feind bald angerückt und er ist so hoffnungslos überlegen. Eigentlich ist es eine unlösbare Aufgabe für uns, hier zu gewinnen. Wir sind hoffnungslos unterlegen. Wir haben eigentlich keine Chance. Es ist eine Aufgabe, die wir nicht bewältigen können. Und dann kommt dieser Satz von Gandalf, der mich schon immer so ein bisschen verwundert hat. Er sagt, ich verlasse euch. Und da habe ich mich jedes Mal gefragt, wieso verlässt die mächtigste Figur, die auf der guten Seite kämpft, die Menschen, gerade dann, wenn sie ihn eigentlich brauchen. Und wer den Film kennt, weiß, Gandalf verlässt sie nicht, weil er Angst hat. Er verlässt sie auch nicht, weil er keine Lust hat zu kämpfen, sondern er verlässt sie, um Verstärkung zu holen. Weil er weiß, sie können diese Schlacht nicht gewinnen, wenn sie diese Verstärkung nicht bekommen. Und dann spricht Gandalf folgenden Satz. Erwartet mein Kommen beim ersten Licht des fünften Tages. Erwartet mein Kommen. Es ist interessant, Jesus hat in ähnlicher Weise zu seinen Jüngern mal so einen Satz ausgesprochen. Wir lesen in Johannes 14, die Verse 18 und 16, da spricht er, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Wenn wir heute über Pfingsten nachdenken, dann geht es eigentlich genau um das, dass da jemand gekommen ist, dass da eine Verstärkung für uns gekommen ist, die bei uns ist und uns hilft, diese eigentlich unmögliche Aufgabe, die Menschheit zu retten, dass wir diese Aufgabe bewältigen können. Wenn wir über Pfingsten nachdenken, dann denken wir eigentlich darüber nach, über diesen Satz Gottes Geist in uns. Das ist das Predigtthema, das ich heute mit euch betrachten möchte. Gottes Geist in uns. Was bedeutet das für uns? Und ich möchte mit euch so ein paar Bibelstellen anschauen, die mit Pfingsten zusammenhängen. Wir werden also ein bisschen durch die Bibel herspringen, so ein bisschen. Und eine der ersten Stellen, die mit Pfingsten zu tun haben, lesen wir, wie wir schon angeklungen haben, in Johannes 14, die Verse 15 bis 20. Dort steht: Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht, ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, weil ich lebe, so sollt auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Diese Worte spricht Jesus noch bevor er stirbt, also vor der Kreuzigung, spricht Jesus diese Worte seinen Jüngern, diese Verheißung zu: Ich werde euch den Beistand schicken. Als ich mir diese Verse so angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass Jesus hier etwas betont, was sehr oft zur Sprache kommt. Ich habe es euch mal rot hinterlegt. Er wiederholt es eigentlich relativ häufig. Er sagt: Er bleibt bei euch, er bleibt bei euch, ich lasse euch nicht zurück, ich komme zu euch. Der Vater ist in mir, ich bin in ihm und ich bin in euch. Also ihr merkt, ich habe es hier so rot hinterlegt, das Wort euch oder in oder bei wird hier relativ häufig innerhalb von 5 Versen eigentlich 5-mal betont. Und was wir an diesen Versen merken ist, Jesus sagt hier seinen Jüngern eigentlich zu, und das spricht er auch zu uns: Du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine. Ich finde es so schön in Vers 20, ich habe den nochmal herausgehoben. Da wird es eigentlich sehr schön zusammengefasst, wenn er sagt: An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Das ist eigentlich ein Satz, der das schön zusammenfasst. Aber ich finde, der Satz ist irgendwie auch sehr schwierig. Also Vater in mir, in Jesus, ich in ihm und hier und ich in euch. Und ich habe lange überlegt, wie kann ich euch das versuchen, am besten bildlich darzustellen, was Jesus hier eigentlich ausdrücken möchte. Und mir ist bei der Vorbereitung so ein kleines russisches Kinderspielzeug eingefallen. Und zwar das hier. Kann mir jemand kurz helfen? Wie heißt das? Matruschka, genau. Wenn ihr diese Figuren kennt, man kann die aufmachen und die nächst kleinere Figur in sie hineinsetzen und da wieder eine hineinsetzen und da wieder eine hineinsetzen und da hineinsetzen. Also es ist eine Figur in einer Figur in einer Figur. Und genau das ist eigentlich das, was Jesus deutlich machen möchte, wenn er sagt: Ich bin im Vater und ich bin in euch. Jesus sitzt wie so ein kleines Matruschka eigentlich bei uns im Herzen, aber es ist andersrum genauso, dass wir genauso beim Vater innen drin sitzen wieder. Also es ist ein sehr spektakuläres und auch kompliziertes Bild. Und ich habe trotzdem mir gedacht, wie kann ich euch versuchen, das deutlich zu machen. Was eigentlich da deutlich wird, ist dieser Satz: Der allmächtige Gott ist bei dir. Der ist in dir, der ist um dich, er ist mit dir. Der allmächtige Gott ist bei dir. Ich habe ein Beispiel gefunden von einem Mann, der dieses Prinzip verstanden hat. Wir waren letzte Woche auf dem Christival und da habe ich eine Karte gefunden von einem Fußballspieler. Und das ist dieser Mann hier. Weiß jemand, wie der heißt? Ist nicht so bekannt. Er heißt nicht Wiesenhof. Das hier ist Anthony Uja. Und das Coole ist, gestern Abend hat Bremen gegen den Abstieg gespielt. Und das ist halt jetzt Zufall. Und er wurde eingewechselt und Bremen hat das rettende Tor geschossen. Und der Kicker schreibt, zu 95% hat Bremen es ihm zu verdanken, dass sie dieses Tor gemacht haben. So, warum Anthony Uja? Anthony Uja ist bekennender Christ. Er ist ein gläubiger Mensch. Und er hat dieses Prinzip verstanden, dass der allmächtige Gott bei ihm ist. Ich weiß nicht, wie sehr ihr Fußballfan seid, aber wenn man das Fußballgeschäft so mal ein bisschen betrachtet, dann weiß man eigentlich, dieses Geschäft ist knallhart und es ist ein unglaublicher Druck, unter dem diese Sportler stehen. Also jeder schaut ja auf dich, jeder kommentiert dich. Sobald du auch nur ein bisschen schlechte Leistung bringst, wirst du sofort ausgetauscht. Also es ist ein knallhartes Geschäft. Es ist ein unglaublicher Druck, unter dem die Fußballer stehen. Und er schreibt, ohne Gott wäre ich nie in die Bundesliga gekommen. Wenn ich Psalm 23 lese, fallen mir viele Dinge oft im harten Fußballgeschäft leichter. Klar haben wir alle im Profizirkus mit dem enormen Druck zu kämpfen, Woche für Woche Top-Leistungen zu bringen. Aber wenn man sich auf Gott verlässt, kann man den hohen Erwartungsdruck und die Anspannung in Freude und Dankbarkeit umwandeln. Und jetzt kommt der Satz, tief im Inneren weiß ich, dass ich nie alleine bin. Es tut gut, dass Gott immer an meiner Seite ist. Und zu spüren, dass er mich liebt und das Beste für mich plant, gibt mir immer wieder neue Kraft. Ich finde, an Anthony Uja wird sehr gut deutlich, wenn er diese Zeilen schreibt, dass der allmächtige Gott bei ihm ist. Dass dieser Gott mit ihm ist, dass er in ihm ist. Und ihm hilft, diesen Druck standzuhalten, unter dem er ständig steht. Und das ist ein erster Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Du bist nicht allein. Wenn du Gottes Geist empfangen hast, wenn du ein gläubiges Kind Gottes bist, dann bist du nicht allein. Und du bist nicht nur allein, sondern du hast den allmächtigen Gott in dir. Ich möchte mit euch gerne die nächste Station, die Pfingsten betrifft, anschauen. Und zwar ist es dann das Pfingstfest selbst. Das lesen wir dann in Apostelgeschichte 2. Zunächst die Verse 1 bis 4. Und als der Tag Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Und dann lesen wir gegen Ende von Kapitel 2 die Auswirkung von dem Ganzen. Da steht dann, also dann sprechen sie zu den Menschen, mit denen sie in diesen Sprachen gesprochen haben. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und dann Vers 41 steht, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Ich finde, diese Verse berichten von etwas völlig Gewaltigem, was hier passiert ist. Hier ist was Enormes passiert, wo Menschen sich komplett verändert haben. Wo 3000 Menschen erkannt haben, sie müssen Buße tun und von ihrem Weg umkehren. Und ich finde, wenn wir über Pfingsten nachdenken, dann müssen wir festhalten, dass Gottes Geist Menschen total verändern kann. Das ist das, was wir in diesen Versen lesen. Gottes Geist kann Menschen total verändern. Es gibt eine biblische Persönlichkeit, an der das sehr, sehr schön deutlich geworden ist. Und zwar ist das Paulus. Paulus hieß vorher Saulus. Und Saulus hat vorher Christen verfolgt. Und als der Herr sich ihm offenbart hat, ist er dann vom Saulus zum Paulus geworden. Ist ja auch ein Sprichwort, das man kennt. Und statt Christen zu verfolgen, hat Paulus dann begonnen, selbst Christ zu werden und selbst dieses Wort zu verkünden. Und er selber schreibt in Galater 1, Vers 13 bis 16, denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf, durch übermäßigen Eifer für die Überlieferung meiner Väter. Gott aber gefiel es wohl, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich durch ihn das Evangelium unter den Heiden verkündigte. Also was Paulus hier erlebt, oder erlebt hat, ist auch genau das, was eigentlich an Pfingsten passiert ist. Hier sind Menschen vom Heiligen Geist erfüllt worden und Menschen haben erkannt, sie müssen Buße tun und dann sind 3000 Menschen zum Glauben gekommen. Ich habe euch hier mal ein Bild von einer CD-Sammlung gezeigt. Wieso, werdet ihr gleich erfahren, warum ich hier gerade eine CD-Sammlung als Bild habe. Ich selbst habe so etwas auch in meinem Leben erlebt. So eine Art kleines Pfingsten. Wir waren damals immer auf Freizeiten, auf einer christlichen Freizeit war ich da. Und ich war, glaube ich, 16 Jahre alt. Und wer meinen Lebenslauf so ein bisschen kennt, der weiß, da hatte ich nicht gerade meine besten Zeiten im Glaubensleben. Ich habe viel Musik gehört. Ich habe in Musik eigentlich so meinen Trost gesucht. Habe viel Rockmusik und Metal gehört. Aber ich wusste jedes Jahr, ich werde wieder auf diese Freizeit kommen. Und ich wusste genau, ich muss einen Neuanfang machen. Ich wusste genau, ich muss mich von Dingen trennen, von meinem schlechten Freundeskreis, weil die einen schlechten Einfluss auf mich hatten. Und auch von dieser Musik. Ich wusste, ich muss mich von diesen Dingen trennen. Und ich bin dann auf diese Freizeit gekommen und bin dann zu einem von den Leitern hingegangen und habe ihnen meine Sünden bekannt und habe gesagt, ich will einen Neuanfang machen. Ich will einen Neuanfang mit Jesus machen. Und dann haben wir zusammen gebetet und ich habe mich von meinen Sünden losgesagt. Ich habe Buße getan, so wie Petrus es geschrieben hat. Und dann habe ich diesen Heiligen Geist gefühlt. Ich habe diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist erfahren und ich bin rausgegangen aus dem Gespräch und ich bin zu den CDs gelaufen, habe sie alle kaputt gemacht, habe sie alle in den Mülleimer geworfen und das Ganze ging dann so weit, dass andere Leute zu mir sagen, ey, man spürt richtig, dass du den Heiligen Geist gerade, dass du vom Heiligen Geist erfüllt bist. Und es ging so weit, dass ein anderer auch angefangen hat, seine CDs kaputt zu machen und selbst auch gesagt hat, ja, ich will auch einen Neuanfang machen. An dieser Geschichte merkt man, ich hatte so persönlich auch mein kleines Pfingsten für mich erlebt. Also es waren keine 3000 Seelen, aber eine Seele war es zumindest mal. Aber was ich gemerkt habe, was wichtig ist an dem Ganzen ist, Gottes Geist kann Menschen total verändern. Aber du musst bereit sein, von deinem alten Weg loszulassen. Du musst bereit sein, dich von den Sachen, die dich von Gott trennen, von Sünde, von Sachen, die schlechten Einfluss auf dich haben, du musst bereit sein, dich von diesen Dingen zu trennen. Du musst bereit sein, von deinem alten Weg loszulassen. Und das ist der zweite Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Wenn ihr selber merkt, ihr braucht eigentlich eine Veränderung in eurem Leben, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie es ist nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Es fehlt irgendwas. Dann rate ich euch, Leute, macht einen Neuanfang und seid bereit, euch von den Dingen zu lösen, die euch von Gott trennen. Von den Dingen, die euch zurückhalten, dass Gottes Geist sich in euch erfüllen kann, dass ihr erfüllt werden könnt vom Heiligen Geist. Gottes Geist kann euch total verändern, aber seid bereit, Buße zu tun, seid bereit, von eurem alten Weg loszulassen. Ich möchte mit euch eine dritte Bibelstelle anschauen. Ich habe lange überlegt, passt es nicht, aber ich glaube, es passt eigentlich doch sehr gut. Weil ich habe mir so gedacht, warum hat Gott uns eigentlich den Heiligen Geist gesandt? Wozu ist der Heilige Geist in uns? Und ich habe mir so gedacht, ist er eigentlich nur dazu da, dass wir uns wohlfühlen, dass wir ein paar schöne Gefühle in uns haben? Oder wozu hat er in uns gesandt? Und eigentlich hat er in uns dazu gesandt, was Jesus in Matthäus 28, Vers 19 bis 20 uns sagt. Und das ist der Missionsbefehl, die meisten von euch werden ihn schon gehört haben. Und trotzdem, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Wisst ihr, wenn wir über Pfingsten nachdenken, dann glaube ich nicht, dass Gott uns den Heiligen Geist gesandt hat, damit wir uns wohlfühlen. Das glaube ich absolut nicht. Ich glaube, Gott hat uns den Heiligen Geist gesandt, damit wir, und jetzt komme ich zurück zu dem Bild von Herr der Ringe, damit wir diesen Kampf gegen das Böse gewinnen können. Leute, die Menschheit steht vor dem Abgrund. Die ist hoffnungslos verloren. Und das Einzige, was diese Situation lösen kann, ist der Geist Gottes. Und wir müssen raus und das den Leuten verkündigen. Den dritten Punkt möchte ich euch mitgeben. Leute, verkündet Gottes Wirken. Verkündigt Gottes Wirken unter den Menschen. Ich muss euch ehrlich sagen, bevor ich zu diesem Bild komme, ich bin jemand, der unglaublich Probleme hat, ein Evangelist zu sein. Also ich bin wirklich alles Mögliche, aber kein Evangelist, absolut nicht. Ich bin jemand, der so schlecht daran ist, auf Menschen zuzugehen und den, also wenn ich die nicht kenne und da ist keine Verbindung, da tue ich mich so schwer, also wirklich, ich fühle mich so unwohl. Und ich bin ja auf einer Bibelschule gewesen, die immer dieses Evangelisieren so fast schon überbetont hat, könnte man schon fast sagen. Also es ist schon gut, dass sie es betonen, aber ich habe so einen Hals auf dieses Matthäus 28 gehabt, weil ich konnte es nicht mehr hören, weil ich selber wusste, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich bin kein Evangelist. Jetzt akzeptiert es einfach, lasst mich in Ruhe. Ja? Also so bin ich schon so ein bisschen aus der Schule rausgegangen. Und trotzdem haben sie recht. Ich hatte es schon betont, wir waren letzte Woche auf dem Christival. Und eines der ersten Sachen, die wir gemacht haben, war das hier. Das Ganze ist ein Projekt, das heißt Global Village. Und bei Global Village geht es darum, eine Zeitreise zu machen. Du stehst da so wie am Flughafen, sieht man hier, und da musst du einchecken und dann schicken sie dich auf eine Zeitreise. Dann gehst du in so eine Kiste rein, und dann rumpelst du da so ein bisschen und dann gehst du aus der Kiste raus und die erste Station, die du siehst, da siehst du einen Film vor dir abgespielt, wie Gott die Welt geschaffen hat und den Menschen geschaffen hat, aber wie der Mensch durch Sünde seine Beziehung zu Gott verloren hat und die ganze Menschheit verflucht ist und vor dem Abgrund steht. Das war die erste Station. Und dann sind wir wieder in die Zeitmaschine rein, hat es wieder gerumpelt und wir sind wieder rausgelaufen. Und wir sind in eine andere Zeit vorgerückt, und zwar zur Kreuzigung Jesu. Und dort wurde die Kreuzigung vor uns nachgespielt, in echt, also kein Filmchen, sondern in echt wurde denn diese Kreuzigung vorgespielt. Und es wurde deutlich, Jesus hat die Menschheit gerettet. Jesus ist derjenige, der die Menschheit retten kann. Und was dann passiert ist, und das fand ich, das war das Genialste von dem Ganzen, dann hat uns dieser Sünder, der zum Glauben dann geführt hat, hat uns dann in den nächsten Raum geführt. Und das war der Sprung ins Himmelreich, in die Zukunft, wie wir eines Tages mit Gott am Tisch sitzen werden. Also ich bin da reingekommen, der ganze Raum war weiß und der Tisch war gedeckt und auf dem Tisch war ein Kärtchen mit deinem Namen. Also du musstest vorher irgendwo beim Check-in deinen Namen hinschreiben und die haben dann deinen Namen auf eine Karte geschrieben und dir dann auf den Teller gesetzt. Und ein alter Mann in weißem Anzug begrüßt uns und wir setzen uns hin und er hält eine Rede und er hat den Vater symbolisiert und er hat gesagt, Leute, ich freue mich so dermaßen, dass ihr endlich hier seid. Mich hat so danach gesehnt, dass ich mit euch dieses Festmahl halten kann. Aber ihr wisst, ihr seid gerade in einer Zeitmaschine, das heißt, ich werde euch wieder zurück in eure Zeit senden. Und dann hat er gesagt, Leute, ihr wisst, dass ich euch liebe, aber ich wünsche mir noch viel mehr, dass noch mehr Menschen an unserem Tisch Platz nehmen können. Und er hat gesagt, ich schicke euch in eure Zeit zurück und ich gebe euch den Auftrag, geht zu den Menschen, fragt sie nach ihrem Namen, fragt sie, wie es ihnen geht und baut eine Beziehung zu ihnen auf. Und so verkündigt mein Wort. Und dann hat er eine Tür aufgemacht und hat uns den Raum weitergeschickt. Und es war dann wieder eine Zeitreise in unsere Zeit. Und was dann kam, das war für mich der absolute Schock. Die haben Schauspiel, also du musstest da durchlaufen. Die haben einfach nur Schauspieler dahingestellt. Aber die haben so gut geschauspielert. Du hast dich gefühlt, als wenn du in einem Slum wärst. An einem Ort, der richtig dreckig ist auf dieser Welt. Die haben das so aufgebaut, dass du durch eine Gasse gehst, wo alles Müll und dreckig und was weiß ich nur ist. Und die haben dich mit den schlimmsten Charakteren konfrontiert, die du dir noch vorstellen kannst. Du hast einen gehabt, der im Gefängnis saß und verelendet ist. Du hast einen gehabt, der dich die ganze Zeit nur angebrüllt hat, weil er in der Kriegssituation so leiden muss. Du hast einen gehabt, du hast einen Rassisten gehabt, der sich die ganze Zeit nur über die lustig gemacht hat. Der nächste wollte dir die ganze Zeit nur Kleider verkaufen und Geld machen. Dann war eine Hure unter ihnen. Und dann waren Kinder unter ihnen. Also Kinder, die den Krieg miterlebt haben und dort gehungert haben. Und es waren nur Schauspieler eigentlich. Es waren eigentlich nur Schauspieler. Und die haben so gut geschauspielert, dass ich mich so unwohl gefühlt habe. Ich habe mich so unwohl gefühlt in der Situation. Und die haben uns 5 Minuten oder länger in dieser Situation drin gelassen. Und es waren nur Schauspieler und ich habe mich so unwohl gefühlt. Und nach 5 Minuten machen sie die Tür auf und sagen, okay, kommt jetzt raus. Und dann haben wir uns mit einem Leiter zusammengesetzt und haben uns gefragt, Leute, wie geht's euch? Und ich habe gesagt, mir geht's so dreckig. Ganz ehrlich, mir geht's so dreckig. Das hat mich so mitgenommen. Und wir haben dann so eine kleine Austauschrunde gehabt und gefragt, Leute, sie wollten ja durch das Ganze eigentlich verdeutlichen, wie schwer es für uns ist, auf Leute zuzugehen, denen es dreckig geht, wo wir uns unwohl fühlen. Und es war so gut, dass sie uns damit konfrontiert haben, weil man dann selber nachgedacht hat, wie erreichst du diese Menschen? Weil in der Situation, in der du sie angetroffen hast, da konntest du die nicht erreichen, weil du selbst so schockiert warst. Und dann sind mir diese Worte vom Vater wieder eingefallen. Er hat gesagt, fragt sie nach ihren Namen, fragt sie, wie es ihnen geht und baut Beziehung zu ihnen auf. Und ich habe für mich an dem Tag gelernt, Junge, es geht nicht darum, dass du Evangelist bist. Ich weiß, dass ich das nicht kann. Es geht darum, bist du bereit, Beziehung zu diesen Menschen aufzubauen? Gestern Abend war ich auf einer Hochzeit. Es war eine Hochzeit von einem meiner besten Freunde meiner Schulzeit und ich habe mir so eigentlich gedacht, eigentlich will ich nicht hingehen. Ich habe irgendwie keine Lust. Ich habe die schon lange nicht mehr gesehen, ist das 8 Jahre her oder sowas. Ich weiß nicht, wie wir uns beide entwickelt haben, ob wir uns überhaupt noch verstehen. Ich kenne wenig Leute dort. Eigentlich fühle ich mich echt unwohl. Ich will da eigentlich nicht hin. Und dann bin ich dort hingekommen und dann sind mir die Worte vom Vater wieder eingefallen. Der hat gesagt, Junge, frag sie, wie es ihnen geht und baue Beziehung zu ihnen auf. Und ich habe gemerkt, wie diese Beziehung wieder warm geworden ist mit den wenigen Leuten, die ich hatte. Und ganz am Ende von der Hochzeit habe ich mich eigentlich geärgert, dass ich heute predigen muss. Ist nicht wegen euch, also ich predige wirklich gerne vor euch. Aber ich wäre gerne länger geblieben, habe ich gemerkt. Ich hätte eigentlich so gerne noch länger diese Beziehung mit ihnen aufgebaut. Weil ich einfach gemerkt habe, Junge, es geht darum, diese Beziehung aufzubauen, damit du den Vater ihnen deutlich machen kannst. Es geht um diese Beziehung mit diesen Menschen aufzubauen. Ihr wisst, wir in Deutschland, auch hier in Rastatt, gerade wir sind sehr betroffen davon, mit dieser Flüchtlingssituation. Und ihr wisst, wir haben auch schon einige unter uns. Und ich will euch genau diese Worte des Vaters mitgeben. Fragt sie nach ihren Namen, fragt sie, wie es ihnen geht und baut Beziehung zu ihnen auf. Ich habe mir nach dem Ganzen, haben sie uns noch in einen Raum geschickt, wo sie gesagt haben, ihr könnt auf eine Postkarte einen Satz festhalten, der euch wichtig geworden ist und wir senden ihn euch nach einem halben Jahr zu. Und ich habe mir den Satz aufgeschrieben, Gott liebt diese Menschen, damit ich mich selber an diese Worte erinnere vom Vater. Gott liebt diese Menschen. Er will unbedingt, dass mehr Menschen an seinem Tisch Platz nehmen im Himmelreich. Leute, verkündigt Gottes Wirken unter den Menschen, denn Gott liebt diese Menschen. Das ist der Auftrag, den Gott an euch gegeben hat. Darum habt ihr den Geist. Darum feiern wir Pfingsten, weil Gott euch Verstärkung geschickt hat, damit ihr Gottes Wirken verkündigen könnt. Ich möchte zum Ende der Predigt nochmal die Punkte zusammenfassen. Wir haben als erstes festgehalten, du bist nicht allein, der allmächtige Gott ist bei dir. Als zweites haben wir festgestellt, Gottes Geist kann Menschen total verändern, aber ihr müsst bereit sein, von eurem alten Weg loszulassen. Und als drittes, verkündigt Gottes Wirken, denn Gott liebt diese Menschen. Amen.